SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Hatte ich schon Corona? Die Tests, die das nachweisen sollen, sind nicht zuverlässig, hat die ETH herausgefunden.
Die meisten dieser Tests sind nicht so gut, wie die Hersteller sie anpreisen»,
sagt der Forscher. Und er hat einen Ausweg. Die Corona-Pandemie bedroht kleine Reisebüros besonders.
«International ist alles weggebrochen. Ab Mitte Oktober oder Anfang November haben wir wirklich praktisch keine Buchungen in den Büchern»,
sagt der Reisebürobesitzer. SVP-Präsident Albert Rösti gibt morgen sein Amt ab. Entweder an den Tessiner Ständerat Marco Chiesa oder, vielleicht überraschend, an den Zürcher Nationalrat Alfred Heer.
«Der Freddy Heer wäre für mich absolut ein valabler Kandidat. Also das ist eine sehr gute, hochstehende Persönlichkeit. Er hat etwa 5 Sprachen, hat sehr grosse Auslanderfahrung, also kennt die internationale Situation, die ja für uns auch ganz wichtig ist, politisch. Also ich hätte jetzt keine Angst vor dieser Wahl»,
sagt Albert Rösti im Tagesgespräch bei uns um 1. Rendezvous, rundum informiert am Mittag, heute mit Ivana Pribakovic. Und wir beginnen die Sendung mit dem Nachrichtenüberblick. Bitte, Annalisa Achtermann.
In Deutschland gibt es einen Engpass bei den Corona-Tests, weil immer mehr getestet wird. Das sagt das Robert-Koch-Institut, die deutsche Behörde für Infektionskrankheiten. 41 Labore in Deutschland hätten Lieferschwierigkeiten, heißt es im aktuellen Bericht. In der letzten Woche sei ein Rückstau von über 17.000 Proben entstanden. Man müsse deshalb beim Testen Prioritäten setzen, empfiehlt das Institut. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss sich testen lassen. Damit verfolgt Deutschland eine andere Strategie als die Schweiz, wo die Rückkehrer in Quarantäne müssen. Und damit zu den neuesten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit. Das BAG meldet für die Schweiz und Liechtenstein 306 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern waren es 266, vorgestern Mittwoch 311. Mehr als 24 Stunden liegt der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny nun im Spital. Noch immer ist nicht klar, woran er leidet. Das Spital im sibirischen Omsk habe keinerlei Spuren von Gift gefunden, sagte der zuständige Arzt der Agentur Interfax zufolge. Das Team Nawalnys hingegen glaubt weiterhin an eine Vergiftung und zweifelt an der Unabhängigkeit der Ärzte. Unter Berufung auf die Polizei hat es davon gesprochen, ein tödlicher Stoff sei gefunden worden. Der Oppositionspolitiker Nawalny wird auf der Intensivstation eines Spitals in Omsk behandelt. Heute sollte er in ein Spital nach Deutschland verlegt werden. Seine Ärzte in Omsk sagten jedoch, Nawalny sei aufgrund seines Zustands nicht transportfähig. In Weißrussland hat Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja erneut zum Streik aufgerufen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Staatsbetrieben im ganzen Land sollen streiken, fordert sie in einer Videobotschaft. Tichanowskaja befindet sich derzeit im Nachbarland Litauen. Die Regierung hatte den Arbeitern zuvor mit Entlassung gedroht, sollten sie die Arbeit niederlegen. Er sei enttäuscht und besorgt, sagt der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, nach der 7. Verhandlungsrunde über ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Man bewege sich momentan eher rückwärts als vorwärts, so Barnier weiter. Es sei unwahrscheinlich, dass noch vor Ende des Jahres eine Einigung erzielt werden könne. Die Corona-Krise hat im Kanton Bern große Auswirkungen auf die Finanzen. Für die kommenden Jahre rechnet die Kantonsregierung mit roten Zahlen. Auch müsse sich der Kanton neu verschulden, mit mehreren hundert Millionen Franken pro Jahr. Das Budget für das nächste Jahr sieht ein Defizit von 630 Millionen Franken vor. Defizite müssen im Kanton Bern innerhalb 4 Jahren kompensiert werden. Dies sei aus heutiger Sicht aber nicht realistisch, teilt die Regierung mit. Deshalb müsse die Regel diskutiert werden. Auf ein Sparprogramm will die Berner Regierung verzichten. Einige schon geplante, aber noch nicht realisierte Vorhaben will sie aber streichen. Im Kanton Aargau legt die Regierung für das nächste Jahr ein ausgeglichenes Budget vor, Um dieses zu erreichen, will sie über 120 Millionen Franken aus der Ausgleichsreserve nehmen, einem Sonderkasseli für schlechte Zeiten. Das Wetter. Am Nachmittag ist es sonnig und heiß bei 31 bis lokal 35 Grad. Morgen Vormittag zieht aus Westen vielerorts Regen vorüber. Am Nachmittag setzt sich wieder vermehrt die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen rund 25 Grad. Im Süden scheint die Sonne bei einzelnen Schauern und Gewittern.
Würden Sie es gern wissen, ob Sie schon Corona hatten und es vielleicht nicht einmal gemerkt haben? Um das zu erfahren, gibt es in der Apotheke oder im Internet eigens dafür entwickelte Antikörperschnelltests. Nur die meisten dieser Tests taugen nichts. Das zeigt eine groß angelegte Studie der ETH. Das ist keine gute Nachricht für die Kantone, die bereits Zehntausende solcher Tests auf Vorrat eingekauft haben. Aber die Studie zeigt auch einen Ausweg. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
Sie sind fast so einfach zu handhaben wie ein Schwangerschaftstest. Man muss nur einen kleinen Tropfen Blut aus der Fingerkuppe auf das Papier geben und eine Minute später zeigen sich ein oder zwei Striche und man weiß, ob man bereits Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt hat oder nicht. Nur tönt das oft besser, als es ist, sagt Fabian Rudolph von der ETH Zürich.
Die meisten dieser Tests sind nicht so gut, wie die Hersteller sie anpreisen. Es gibt eine Ausnahme, die lustigerweise besser ist, als der Hersteller sagt.
Es handelt sich dabei um einen Schnelltest aus China, der in der Schweiz bisher allerdings kaum verbreitet ist. Die anderen Tests zeigen zu oft ein falsches Resultat an. Das Team um Rudolph hat den Test der Tests mit Unterstützung des Roten Kreuzes mit Blutproben aus dem Kanton Basel-Land gemacht. Es handelt sich meist um Blut von Testpersonen, die nur schwach erkrankt waren, was oft der Fall ist. Damit zeichnet diese Studie ein realistischeres Bild als andere, die nur Blut von Spitalpatienten verwendet haben. Fast alle Tests schneiden also unzureichend ab. Das sind schlechte Nachrichten, auch für verschiedene Kantone, die sich gemäß Rudolph bereits mit Zehntausenden solcher Antikörperschnelltests eingedeckt hatten. Alles für die Katz also?
Es wird sicher Tests geben, die gekauft wurden, die nicht einsetzbar sind, ja.
Aber, auch das zeigt die Studie, wenn man zwei mittelmäßige Schnelltests, die sich ergänzen, nacheinander macht, dann bekommt man dennoch ein gutes Testresultat. So gut wie das von aufwendigeren Bluttests, die man im Labor macht. Immerhin. Und die Kantone, die mit der Beschaffung von Antikörperschnelltests gewartet haben, die wissen jetzt, auf welches Produkt sie setzen können. Wichtig werden Antikörpertests, sobald eine Impfung gegen SARS-CoV-2 vorhanden ist.
Nehmen wir an, es gibt nicht enorm viele Impfdosen, dann ist natürlich wichtig, dass man nur die Leute impft, die noch nicht immun sind.
Je nach Impfstoff könnte es sogar sein, dass man Menschen, die bereits mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, nicht impfen sollte, weil sie dann erst recht schwer erkranken könnten. Beim Denguefieber beispielsweise ist das ein ernsthaftes Problem, das die Entwicklung von Impfstoffen erschwert. Es gibt also verschiedene gute Gründe, warum sich die Kantone mit solchen Tests ausrüsten. Und entsprechend groß ist gemäß Rudolph auch das Interesse.
Es hat verschiedene staatliche Stellen gegeben, die sehr stark nachgefragt haben, ob wir dann nicht weitere Testcharakterisierung durchführen können.
Die Kantonsapotheken wollen also wissen, wie gut die Tests sind, die sie auf Vorrat gekauft haben. Denn auch um messen zu können, wie weit sich das Virus in welchen Bevölkerungsgruppen bereits wie stark verbreitet hat, sind einfache Schnelltests sicher angenehmer und damit besser akzeptiert bei den Menschen als Labortests, für die man am Arm Blut nehmen muss.
Christian von Burg. Rendezvous, weiter geht's mit diesen Themen. Ein Mann, der zuhört und mit dem man sehr gut diskutieren kann, sei der designierte SVP-Präsident. Ein Porträt von Marco Chiesa und die Frage, was, wenn es morgen doch eine Überraschung gäbe? Wenig überraschend, den Reisebüros, besonders den kleinen, steht das Wasser bis zum Hals wegen Corona. Warum der Reisebürobesitzer, den wir treffen, trotz allem optimistisch ist. Wenig optimistisch ist die Opposition in Weißrussland, dass Machthaber Lukaschenko abtritt. Aber sie protestiert weiter, trotz Gewalt in den Gefängnissen. Die US-Demokraten haben ihren Präsidentschaftskandidaten und die Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert. Bilanz eines virtuellen Anlasses unter besonderen Umständen. Der Wahl morgen kann Marco Chiesa gelassen entgegenschauen, denn der Tessiner Ständerat gilt als neuer SVP-Präsident so gut wie gewählt, da er der offiziell einzig nominierte Kandidat ist. Probleme bereiten könnte ihm aber, dass er in Deutschland wenig bekannt ist und nicht fließend Deutsch spricht. Wer aber ist der Mann, der die stärkste Schweizer Partei in die Zukunft führen soll? Ein Porträt von Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf.
Feierabendstimmung in der Wohnung Chiesa. Die beiden Kinder, 10 und 12, gucken fern. Die Frau kocht. Sie hat Deutschschweizer Wurzeln, spricht mit den Kindern Berndeutsch und gibt bald ihrem Mann Privatunterricht. Denn der hat jetzt ein großes Ziel und belegt dafür auch Kurse.
Ich will gern, was ich im Herz habe, auch Ihnen ein perfektes Deutsch sagen.
Was ihm am Herzen liegt, erzählt der 45-Jährige draußen im lauschigen Garten mit Blick auf den Luganersee. Nur die vielen Mücken trüben die Bilderbuchstimmung. Chiesas Bild einer Bilderbuchfamilie zeigt das traditionelle Familienmodell. Die Frau zu Hause bei den Kindern, der Mann als Ernährer. Das ist bemerkenswert, denn Chiesas Frau arbeitet in einem Pharmaunternehmen.
Meine Frau arbeitet schon seit langem, seit 20 Jahren. Sie hat wirklich Freude zu arbeiten und ich bin auch froh, dass sie kann man sicher in dieser Arbeit realisieren.
Eigenverantwortlich zu handeln, ein Kernanliegen Chiesas. Das kann auch zu möglichen Widersprüchen führen. Etwa, dass der SVPler im diesbezüglich wenig fortschrittlichen Kanton Tessin in den letzten Jahren insgesamt 7 Kinderkrippen mitgründete.
Ja, ich kümmere mich für die Leute, die hier leben. Und darum, das ist ein Bedürfnis und wir haben eine Antwort gegeben. Und ich bin stolz. Man muss nicht SVPler oder eine andere Partei, um etwas Gutes zu machen.
Gutes tun für andere. Wie wichtig ist dabei für Chiesa das C in seinem Namen, für Chiesa, zu Deutsch Kirche?
Ja, ich bin christlich, aber ich praktiziere nicht. Ich habe gewisse Werte, in der Sinne, die Leute zu helfen.
Eben landet eine Stechmücke auf Chiesas Gesicht. Er verjagt sie mit einem typischen Chiesa-Lachen. Die Frage, was die politischen Werte sind, die er nie über Bord werfen würde, beantwortet er mit einem Wort, ohne zu lachen.
Inländervorrang.
Inländervorrang. Damit ist Chiesas künftige Parteistrategie klar. Sich an das geltende Parteiprogramm halten. Er sagt, es gehe nicht darum, blochertreu zu sein oder nicht, sondern SVP-Werte zu leben. Und als Parteipräsident müsse man gut den Delegierten zuhören. Zuhören könne er, sagt einer, der Chiesa gut kennt, weil er lange Zeit mit ihm im Stadtparlament von Lugano und im Kantonsparlament politisierte, wenn auch im Lager der SP. Der Politologe Nenad Stojanovic.
Der ist auf jeden Fall eine Person, mit der man sehr gut diskutieren kann. Er hört zu, aber er hat eine eigene Linie, die jetzt ich mindestens damals im Tessiner Kontext als eine typische SVP-Linie bezeichnen kann.
Im Tessin sind Rechtspolitiker grundsätzlich sensibler für soziale Anliegen, weil die einheimische Bevölkerung aufgrund der vielen Grenzgängerinnen einem stärkeren Konkurrenz- und damit Lohndruck ausgesetzt ist. Stojanovic sagt, Chiesa falle dadurch auf, dass er ein eigenständiger Typ sei, kein Opportunist.
Im Tessiner Kontext, wenn jemand wirklich ein Opportunist ist, das heißt sehr schnell bestimmte Ämter kriegt, dann eine solche Person geht eher zu der Lega, weil die Lega ist dort präsent und nicht die SVP.
So gesehen überwiege bei Chiesa innere Überzeugung statt Karrieredenken. Viel Platz für eigene Überzeugungen hätten Parteipräsidenten in der Regel aber nicht, sagt Stojanovic. Sie sorgen für die strategische Ausrichtung und sind Symbolfiguren. Für die Tessiner hätte die Wahl Chiesas auf jeden Fall Symbolcharakter. Sie wäre Zeichen dafür, dass dieser Kanton mit einem weiteren politischen Schwergewicht in der Schweiz vertreten wird.
Das Porträt des quasi einzigen offiziellen Kandidaten für das SVP-Präsidium, Marco Chiesa, dem Tessiner Ständerat. Chiesa ist aber nicht der einzige Kandidierende. Noch immer im Rennen ist Alfred Heer, der Zürcher SVP-Nationalrat, nominiert von seiner Kantonalpartei. Er hat sich bis jetzt nicht zurückgezogen. Frage an Bundeshausredaktor Kurdin Vinzenz. Wieso hat sich Alfred Heer nicht zurückgezogen? Also die Findungskommission hat ihn ja bei der Auswahl bewusst übergangen und Parteiübervater Blocher ist da offenbar auch nicht genehm.
Warum er das bis jetzt nicht gemacht hat, das weiß wahrscheinlich nur er. Alfred Heer beantwortete in den letzten Tagen keine Anrufe von Journalisten und auch zum Teil nicht mal von engen Parteifreunden. Vielleicht tut sich Heer einfach schwer mit der Vorstellung, sich sang- und klanglos aus dem Rennen zu nehmen lassen und das auch noch abzunicken. Dazu muss man wissen, die Findungskommission, die sich für die eine Kandidatur Kieser entschieden hat, die tat das offenbar nicht einstimmig. Findungskommissionsmitglied Nationalrat Jean-Pierre Grin aus der Waadt sagte uns nämlich, er hätte eine Zweierkandidatur Kieser-Heer bevorzugt.
Personnellement, j'aurais voulu donner un choix entre Monsieur Kieser et Monsieur Heer. Monsieur Heer, je pense qu'il va se retirer à l'Assemblée des délégués.
Grin glaubt also, dass sich hier spätestens morgen dann an der Versammlung zurückzieht.
Wenn die Kantonalpartei hier nominiert hat, nicht aber die Findungskommission, mal ganz grundsätzlich gesagt, wie groß sind da die Chancen, dass Alfred Heer gewählt würde morgen, falls er sich nicht zurückzieht?
Die sind klein. Wenn sich hier eben nicht zurückzieht, dann müsste jemand in der Versammlung zuerst ihn noch einmal vorschlagen, zum Beispiel der Präsident der Zürcher Kantonalpartei. Dann gäbe es eine offene Abstimmung, also mit Handerheben. Man würde also genau sehen, wer für Heer und damit gegen die Parteiführung stimmt. Das macht es für Heer noch einmal schwieriger. Ich denke, wenn es wirklich zu einer solchen Kampfwahl kommt, bekommt Heer Stimmen der Zürcher Delegierten und vielleicht noch einige aus der Ostschweiz, aber neuer SVP-Präsident wird Marco Chiesa.
Was für ein Bild gibt die SVP bei diesem ganzen Auswahlverfahren gegen außen ab? Und vor allem, was sagt das aus über die Form der Partei?
Ja, das Auswahlprozedere ist für die Partei sicher nicht optimal gelaufen. Zu viele Anwärterinnen und Anwärter haben abgesagt, zu lange ist es gegangen, bis man Marco Chiesa präsentieren konnte und zu unglaubwürdig ist darum die Darstellung, Chiesa sei von Beginn weg der Wunschkandidat gewesen. Chiesa wurde zwar als einer der ersten angefragt, weil er SVP-Vizepräsident ist, er sagte aber ab und erst viel später kam man dann auf ihn zurück, nach vielen weiteren Absagen und obwohl es mit Alfred Heer eben eigentlich eine Kandidatur gab. Das heißt, intern wurde viel Geschirr zerschlagen und gegen außen hat die SVP meines Erachtens eine Chance verpasst. Andere Parteien haben es vorgemacht in den letzten Jahren, haben solche parteiinternen Ausmachungen zu ihren Gunsten medial inszeniert. Das hat die SVP nicht gemacht und das wird in der Partei zum Teil auch bedauert, öffentlich vom St. Galler Nationalrat Roland Rino Büchel, auch er kurzzeitig im Rennen als Parteipräsident. Er sagte mir:
Wir hätten sicher im Sommer mehr machen können und müssen, um die Leute zu präsentieren. Damit hätten wir natürlich auch Werbung für die kommenden Abstimmungen machen können, und zwar Werbungen im Sinne der SVP.
Sagt er natürlich mit Blick auf die Begrenzungsinitiative. Gibt es da Ende September eine klare Niederlage? Bestätigt das das Bild einer SVP außer Form? Und mit dieser Niederlage umzugehen, würde zur ersten großen Aufgabe für den neuen Parteipräsidenten Marco Chiesa.
Danke für die Einschätzung, Kurdin Vinzenz. Wer Nachfolger wird von Albert Rösti, das wissen wir morgen. Und was Albert Rösti selbst sagt, das können Sie hören um 1 im Tagesgespräch. Reisen im Ausland planen ist zurzeit nicht wirklich beflügelnd. Wer von den Balearen zurückkommt, muss neu in Quarantäne. In Kroatien steigen die Zahlen, in Frankreich auch. Und in Thailand sind die Grenzen für Touristen ganz geschlossen. Welches Land als nächstes auf der roten Liste landet, weiß niemand. Das bekommen die Reisebüros mit voller Wucht zu spüren. Die großen Reiseanbieter wie TUI, Hotelplan, Globetrotter oder Kuoni reagieren deshalb mit Stellenabbau und Filialschließungen. Was aber geschieht mit den vielen kleinen Reisebüros? Können sie überleben? Wirtschaftsredaktor Matthias Heim mit einem Beispiel: Geotours in Thun.
2 Reiseberaterinnen suchen für eine Kundin eine neue Verbindung, nachdem der ursprüngliche Flug annulliert wurde. Aktuell würde sein Team vor allem umbuchen und stornieren, sagt Geschäftsinhaber Paul Gosteli. Denn neue Buchungen gäbe es kaum.
Ja, international ist alles weggebrochen, klar, 100%. Also all die Amerika-Dossiers, Kanada-Dossiers, Australien-Dossier, hat sich alles aufgelöst. Wir schauen jetzt noch auf die Herbstferien und später dann ab Mitte Oktober oder Anfang November haben wir wirklich praktisch keine Buchungen in den Büchern.
Allerdings, auch das Herbstgeschäft ist mehr als ungewiss.
Im Moment sind die griechischen Inseln noch nicht betroffen von Maßnahmen. Dort haben wir noch Buchungen für die Herbstferien. Aber man weiß nicht, was noch passiert.
Die Situation kann sich fast stündlich ändern. Erst am Donnerstag haben die griechischen Behörden die Maskenpflicht ausgeweitet. Und auch diese Woche hat die Schweiz entschieden, dass Mallorca-Reisende nach ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen. Kurzerhand mussten Rückkehrmöglichkeiten organisiert werden, sagt Paul Gosteli.
So kann es nicht weitergehen mit dieser Stop-and-Go-Taktik. Also wir buchen Leute, dann kommt eine Quarantäne, dann können wir wieder alles stornieren. Das ist sehr, sehr schwierig im Moment. Und ich verstehe natürlich die Leute, die haben ja auch keine Planungssicherheit und daher buchen sie auch keine Ferien fürs nächste Jahr.
Deshalb steht sein Team nun erneut mit Kunden in telefonischem Kontakt.
Doch ein bisschen die Frage, ob ihr einfach von dieser Reise zurücktreten möchtet, ob für euch eine Umbuchung irgendwie auf nächstes Jahr in Frage käme.
Viel Aufwand also für sein 12-köpfiges Team. Und was bleibt da in der Kasse? Paul Gosteli holt Luft.
Wir verdienen im Moment gar kein Geld.
Und so geht es aktuell der ganzen Branche. 1300 Reisebüros gibt es aktuell in der Schweiz. Über 80% sind kleinere Reisebüros wie Geotours von Paul Gosteli. Keine Einnahmen, aber viel Aufwand. Hat da ein Reisebüro überhaupt eine Zukunft?
Einerseits hatten wir sicher in den letzten Jahren gute Jahre. Ich habe auch versucht, immer wirklich Reserven zu bilden. Von denen leben wir jetzt im Moment und haben natürlich die Kurzarbeit.
Und Paul Gosteli hat auch einen Covid-Kredit des Bundes aufgenommen.
Den habe ich im März, eigentlich gleich als man konnte, mal beantragt und erhalten und bis jetzt aber nicht gebraucht. Und der ist wirklich zur Sicherheit, ja. Weil für mich ist es keine Option, aufzuhören mit 38 Jahren. Ich will weitermachen und von dem her scheue ich auch nicht, einen Kredit zurückzuzahlen.
Paul Gosteli gibt sich also optimistisch, obwohl es länger dauern dürfte, bis sich das Reisegeschäft wieder erholt. Deswegen hoffen die Reisebüros sehnlichst auf ein Hilfsprogramm des Bundes.
Ich hoffe aber, dass nächste Woche der Bundesrat zugunsten der Reisebranche entscheiden wird und was Ähnliches wie in Österreich vielleicht spricht. Das geht da um die Strukturkosten, also Miete und Versicherungen. Und so ein Paket wäre für unsere Branche extrem wertvoll und wichtig, weil sonst gehen sehr, sehr viele Arbeitsplätze verloren.
Ohne staatliche Hilfe müssten 25-50% aller Reisebüros schließen, befürchtet der Schweizer Reiseverband. Auf dem Spiel stünden 2'000 bis 4'000 Stellen. Dass diese Befürchtung nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, zeigt die Tatsache, dass grosse Reiseanbieter bereits Filialen schließen und Stellen streichen. Soweit ist Paul Gosteli mit seinen 3 Filialen noch nicht. Doch auch er hat nur noch halbtags geöffnet und kümmert sich dann vor allem um Ferien, die nicht stattfinden.
Matthias Heim. Vielleicht können wir nicht so gut reisen ins Ausland im Moment, aber berichten können wir, dank der SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Weißrussland kommt nicht zur Ruhe. Immer noch demonstrieren tausende Bürgerinnen und Bürger jeden Tag gegen das Regime von Präsident Alexander Lukaschenko. Sie lassen sich auch nicht einschüchtern oder vertreiben, obwohl die Sicherheitskräfte mit Brutalität gegen Oppositionelle vorgegangen sind und immer noch über 100 von ihnen in Haft sind. Von 8 Personen fehlt sogar jede Spur. Der weißrussische Menschenrechtler Valentin Stefanovic spricht von systematischer Folter in den Gefängnissen, auch an Minderjährigen. Russland-Korrespondent David Nauer berichtet.
Der Blogger Anton Ljadow saß mehrere Tage in einem weißrussischen Gefängnis. Nach seiner Freilassung hat er dem Fernsehsender Dosht ein Interview gegeben und grausame Szenen geschildert. Irgendwann brachten sie einen jungen Mann in eine Nebenzelle. Mein Gott, was haben sie den verprügelt? Immer wieder von Neuem. Sie schlugen ihn gegen die Wand. Sie zwangen ihn zu rufen, ich liebe die Polizei. Irgendwann war er still. Ich glaube, sie haben ihm einen Hoden zertrümmert. Was Blogger Ljadow schildert, ist kein Einzelfall. Es gibt unzählige Berichte von extremer Polizeigewalt in Weißrussland. Valentin Stefanovic von der weißrussischen Menschenrechtsorganisation Wisna sammelt die Fälle, wie er im Interview erklärt.
Moment machen wir Dokumentierung von Fakten von Pytok und жестокого обращения.
Die Leute melden sich bei uns, manche anonym, andere mit vollem Namen. Wir haben schon mehr als 300 Fälle dokumentiert, einige mit Foto- und Videoaufnahmen. Auch im Internet veröffentlichen Folteropfer Bilder ihrer Körper, grün und blau geschlagene Rücken, Einschnitte von Fesseln an den Handgelenken. Menschenrechtler Stefanovic sagt, wir haben es mit systematischer Folter zu tun. Wir sehen in allen Städten des Landes das gleiche Bild. Menschen wurden zielgerichtet misshandelt. Er glaube nicht, sagt Stefanovic, dass dieses brutale Vorgehen Zufall war. Das war nicht die Initiative der jeweiligen Polizisten. Da gab es einen Befehl von oben, so zu handeln. Die Gewalt gegen Gefangene war offenkundig Strategie. Die Staatsführung und Präsident Lukaschenko wollte jeden Protest gegen die Wahlfälschung mit Brutalität unterdrücken. In den ersten Tagen nach der Wahl sind 7'000 Personen festgenommen worden. Die meisten davon sind inzwischen wieder frei. Nach offiziellen Angaben sind zurzeit noch 124 Personen in Haft. Dazu kommen 26 Personen, die schon vor der Wahl im Gefängnis waren und die wir als politische Gefangene einstufen. Die Menschen in Weißrussland demonstrieren dennoch weiter. Viele haben sich von der Repression nicht einschüchtern lassen. Die Sicherheitskräfte halten sich im Moment vergleichsweise zurück. In den letzten Tagen kam es nur vereinzelt zu neuen Festnahmen. Der Präsident setzt jetzt auf andere Rezepte. Staatliche Medien verunglimpfen die Opposition, streikende Arbeiter werden mit Entlassung bedroht und gleichzeitig orchestrieren die Behörden Pro-Lukaschenko-Kundgebungen. Menschenrechtler Stefanovic macht sich aber keine Illusionen. Mehrere Leute aus seinem Team sind in den letzten Wochen vorübergehend festgenommen worden und die Repression kann jeden Moment wieder schlimmer werden. Die Menschenrechtler von Wisna arbeiten trotzdem weiter. Unsere Organisation gibt es seit 1996. Uns ist schon vieles widerfahren. Unser Vorsitzender etwa ist 3,5 Jahre im Gefängnis gesessen und wir wissen, dass die staatlichen Organe mit uns machen können, was sie wollen. Staatschef Lukaschenko jedenfalls hat schon klargemacht, dass er weiter auf die Sicherheitskräfte baut. Er hat 300 Polizisten für ihren einwandfreien Dienst mit einem Orden ausgezeichnet.
Über die Entwicklung in Weißrussland berichtet für uns David Nauer. Rendezvous ist 1:03. In Corona-Zeiten ist alles etwas anders als sonst. Auch der Wahlkampf in den USA. Statt einer großen, durchgestylten und bis aufs letzte Detail geplanten Riesenshow am Parteitag scharten sich die Demokraten dieses Jahr online um ihren Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. 4 Tage lang demonstrierten sie Einigkeit und Kampfeswillen, auch wenn alles etwas handgestrickt daherkam. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi mit einer Bilanz.
Es war die erste Social-Media-Megashow der US-Geschichte, roh, direkt, nah. Die Nominierung von Joe Biden fand diesmal als virtuelle Tour durch das ganze Land statt, von Alabama bis West Virginia.
And the great state of Alabama cast 52 votes for our next president of these United States, Joe Biden.
Es erinnerte ein bisschen an den Eurovision-Song-Wettbewerb, als die Delegierten ihre Stimmen abgaben mit regionalen Kakteen, dem Sandstrand oder Autofabriken im Hintergrund. Die Delegierte Shanika Perry aus Delaware fand die Vielfalt, mit der sich ihre Partei präsentierte, wunderschön.
To visually see that and see the diversity that lies within our party, it was beautiful. It was absolutely beautiful.
Jung, multiethnisch, zukunftsgerichtet stellen sich die Demokraten dar und versuchen, Hoffnung in der Krise zu vermitteln. Und düster war sie, die Zeitanalyse der Demokraten. Pandemie, Wirtschaftsbäße, Rassismus und eine gefährdete Demokratie.
We are a nation that is grieving. Grieving the loss of life. the loss of jobs.
Die Nation sei in Trauer, sagte Kamala Harris, die neu erkorene Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten. Trauer wegen verlorenem Leben, verlorenen Jobs, verloren gegangener Normalität. Die eindringlichste Rede hielt der frühere Präsident Barack Obama. Er rief das Stimmvolk an die Urne, um die Demokratie vor Donald Trump zu retten.
Do not let them take away your power. Do not let them take away your democracy.
Aber er steht nicht zur Wahl, sondern sein ehemaliger Vize, der 77-jährige Joe Biden.
United we can and will overcome this season of darkness in America. We'll choose hope over fear.
Zusammen werde man diese Zeit der Dunkelheit in den USA überwinden. Amerika wähle Hoffnung statt Angst, Fakten statt Fiktion, Fairness statt Privilegien, sagte Biden und wirkte inmitten des Social-Media-Trubels mit Popmusik und Videoschnipseln ein bisschen wie ein Großvater, der zu Besuch kommt. Und doch, die Demokraten und Demokratinnen scharen sich hinter Biden.
He is experienced. He has a heart. He's empathetic.
Er habe Erfahrung, er habe Mitgefühl und er könne die Menschen zusammenbringen, ist die Delegierte Shanika Perry überzeugt. In Biden legt sie ihre Hoffnung, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben.
I know Joe.
What I know about Joe.
More importantly, Joe knows us.
Joe, den wir kennen, Joe, der uns kennt. Dieses Mantra wiederholten viele Redner und Rednerinnen. Der nahbare, anständige und aufrechte Amerikaner, den das Schicksal geschickt hat, um die Seele Amerikas zu retten. So die sorgfältig inszenierte Marketingbotschaft der Demokraten. Joe Biden, das Gegenmittel für Trump, das Heilmittel für eine marode Nation.
US-Korrespondentin Isabel Jacobi. Von der großen bevorstehenden Wahl in den USA zur kleineren bevorstehenden Wahl in der Schweiz. Morgen wählt die SVP ihren Präsidenten. Für uns im Tagesgespräch der Moment, um den bisherigen Albert Rösti Bilanz ziehen zu lassen. Im Rendezvous im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Annalisa Achtermann.
Die meisten Schnelltests, welche zeigen sollen, ob jemand bereits Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt hat, taugen nichts. Das zeigt eine Studie der ETH im Kanton Basel-Landschaft. Die Studie zeigt aber auch, ein gutes Resultat erhält man dann, wenn man zwei mittelmäßige Schnelltests hintereinander macht, die sich ergänzen. Das Bundesamt für Gesundheit meldet für die Schweiz und Liechtenstein 306 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern waren es 266, vorgestern 311. In Deutschland gibt es einen Engpass bei den Corona-Tests, weil immer mehr getestet wird, sagt das Robert-Koch-Institut RKI. 41 Labore in Deutschland hätten Lieferschwierigkeiten. In der letzten Woche sei ein Rückstau von über 17.000 Proben entstanden, so das RKI.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.